Es waren zwei Ministerpräsidenten da, nämlich Uwe Barschel und Franz Josef Strauß.
Was?
Es waren da Rudi Carrell, Frank Elsner, Wim Tölke, Vico Doriani. Es war Bud Spencer da, Terence Hill, zwei der Beach Boys. Es waren da alle Schlagerfriedes, die werden alle. 600 Gäste, die Bundeswehr machte den Service. Und jetzt kommt der Hammer. 98% der Gäste kamen wegen des Chefredakteurs der Bild-Zeitung, Peter Bartels, der nämlich gleichzeitig mit mir seinen 40. feierte. 2% kamen wegen mir. Ich habe mir gar keine Illusionen gemacht.
Herzlich willkommen zu Babylon Barmbek. Ich weiß, du wolltest darüber nicht sprechen. Der visionäre Veteran einer Zeit, in der er mit dem Laster per Du war und sein Bambi aus ärmlichen Verhältnissen, das Kitz mit dem messerscharfen Verstand und der höchstens wöchentlich auftretenden Körperhygiene. Wir machen den Morgen zum Nachmittag, wir sind oben wie unten, schmerzbefreit. Das Herz auf der Zunge, den Anwalt auf Kurzwahl. Wir sind's, Carlo von Tiedemann und Steffi Banowski am Donnerstag of Love.
Wie machst du das denn jetzt? Wo holst du das denn alles her?
Das habe ich mir aufgeschrieben.
Und nein, aber trotzdem, da steht doch ein Geist dahinter, der gefördert werden muss.
Ja, ich
bitte dich.
Förderung ist das Stichwort.
Siehst du, ungewollt. Wir sind ja deshalb auch so teammäßig wirklich ganz oben angesiedelt, weil ich habe mir gerade überlegt, Steffi, wir haben die silberne Hochzeit schon hinter uns.
Ja, glaub, das haben wir nicht gefeiert.
Ja, genau.
Ein halbes Jahr, ne?
Wir holen die 15. dann, die goldene. Und du brauchtest ja, ich bin ja ein Mann, der dir der langen Entscheidungen, und bei dir hat es auch lange gedauert, 5 Sekunden habe ich gebraucht, um Ja zum Podcast zu sagen.
Mhm.
Und ich würde gerne sagen, dass ich es bereut habe, aber ich kann es nicht. Weil ist einfach geil.
Aber du bereust ja selten was, ist mir schon aufgefallen.
Oh doch.
Ja.
Aber die Reue schlummert tief in mir. Ich lasse sie auch nicht erblühen.
Aber das Ja-Sagen bereust du nie, wenn du von den Frauen redest, zu denen du schon mal Ja gesagt hast.
Ja,
redest du immer sehr liebevoll von denen.
Das, ja, stimmt. Also, um Gottes Willen, zu den Frauen ja, aber sonst habe ich gelogen wie ein Berserker. Also statt Ja, Nein gemeint und so weiter. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Das Kapitel ist ja versuppt in mir, Gott sei Dank. Nein, aber da hast du recht. Es gibt bestimmte Dinge im Leben, die ich bejahe. Das meine ich auch so. Aber sonst war ich wirklich so talentiert in einem Ja vorgeben und Nein leben. Also
hier trifft Talent auf Förderbedarf. Das ist in der Grauzone.
Man kann es nicht schöner sagen.
Carlo, was ist los in Depri-Deutschland? Wie war deine Woche? Ich habe im Fernsehen gesehen, das war schön.
Woche war schön, ja, es war sehr schön bei das auf dem roten Sofa mit meinem Freund Henrik Baumgarten. Und das hat mir insofern wieder so viel Spaß gemacht, weil die Kollegen sich mit äußerster Müheaufwallung wirklich alte Clips rausgeholt haben, die ich im Verlauf von 45 Jahren Fernsehen verbrochen habe. Und das war teilweise mega geil zu sehen. Sonst ist es mit Henrik, der ja, wie wir jetzt hier völlig entspannt sitzt und die Live-Mucke eine Dreiviertelstunde runterzieht und mit sehr viel Herz und nein, hat Spaß gemacht. Und ansonsten war die Woche heiter bis wolkig. Es war wenig Schauer. Schauer gehört dazu. Ab und zu hat man im Familienleben auch mal eine dunklere Wolke. Aber dann ist Papa ja dafür zuständig, das bin ich ja. Mhm. Und dann blase ich sie weg, die Wolken. Also insofern ist die Woche okay gewesen.
Wir sind mitten im Herbst angekommen und wenn ich mir die aktuellen Zahlen angucke, dann wird das wahrscheinlich auch ein ziemlich einsamer Herbst für uns alle. Und ich habe kürzlich ein Interview mit dem Zukunftsforscher Horst Opaschewski.
Du weißt, wer das ist?
Gelesen.
Der Schwiegervater von Jörg Pilawa.
Ja, und ja, das stimmt, das habe ich gelesen. Und ein Mann, der von seinem eigenen Nachnamen eingeholt wurde. Er ist ja mittlerweile, hat er auch so dein Alter.
Ja, ich kenne ihn sehr gut.
Wirklich?
Ja, klar, klar. Ja, und, ich kenne ihn. Bei mehrfachen Zusammentreffen schon vor Jahren, als Jörg gerade anfing, von Sat.1 zu kommen zum NDR und seine ersten großen Shows moderierte und so. Ein ganz eloquenter, sehr kluger Mann, der aber nicht wie viele Profs seines Zeichens eben ja mit einer Bugwelle auftritt, privat und öffentlich, sondern der sehr bescheiden ist, aber wenn du anfängst mit ihm zu reden, dann nimmst du die Hände an die Hosennaht und sagst, Alter, was du alles weißt.
Mhm.
Na, das ist ein kluger Mann.
Den würde ich gerne mal kennenlernen. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass das ein einsamer Herbst wird, vor allen Dingen für die älteren Leute.
Ja, vor allem
und wir sind ja hier mit älteren Leuten zusammen, also ich Und ich gratuliere dir auch zur Operschaft, zur zweiten.
Zur zweiten Operschaft. Meine zweite Tochter ist vor 3 Tagen von Luis entbunden worden und Mama, Papa und dieses süße Baby sind zu Hause und müssen sich jetzt arrangieren mit ihren beiden Katzen, weil ich habe es erlebt bei Anja, der Mama von Lisi, dass unsere Katze damals Mephisto, ein 2-Meter-Brett, unfassbar, dass der überhaupt Freilauf hatte, der hat sich dann auf das schreiende Lieschen gelegt und wir saßen im Nebenzimmer und es war so, als wenn plötzlich einer Knebel reinschiebt in das München. Eifersucht. Mhm. Und da muss man bei Katzen aufpassen. Aber wir kommen vom Thema ab. Ich wollte dich gerade konfrontieren mit der neuen Zahl. Heute ist Mittwoch und heute Morgen habe ich gehört, 5.100 Neuinfektionen. Das hat alle Zahlen bisher getoppt. Das ist schon irgendwie...
Ja, ich habe die Ferienwoche genutzt, um mich schon für den nächsten Lockdown vorzubereiten.
Oh, scheiße.
Ich war bei IKEA
und
habe mir mal so eine schöne Bücherwand gekauft, wo ich jetzt auch die Bücher nach Farben ordne. Das habe ich gelernt, das macht man so für die nächste Zoom-Konferenz. Das wäre vielleicht auch mal so ein Vorschlag, da direkt so Komplettpakete von IKEA anzubieten. Irgendwie sowas wie Skyply oder so, die schöne Bücherwand für die nächste Konferenz. Ach so, ja, es war ja letzte Woche was liegen geblieben und zwar das große Kastaniensterben, von dem du nicht glaubst, dass es das gibt.
Doch.
Es berührt dich nicht, aber Katzen sich auf Gesichter von Babys.
Nein, aber Kastanien gehen mir auch am Arsch vorbei. Obwohl, wenn du tatsächlich so jetzt mir hast, also glaubhaft versichert, dann tut es mir leid, weil ich liebe Kastanien.
Was macht man denn damit? Das hatten wir schon mal geklärt.
Ja, wir hatten schon mal Kastanienmännchen und dann drüber fahren.
Ich glaube, man kann da auch so
Waschzeug
draus machen. Ich glaube, Kastanien sind so für Frauen, die und Männer, die sich nicht so gerne mit so chemischem Zeug einpudern. Daraus kann man Shampoo machen.
Also du meinst unten durchlöschen?
Ja, aber unten durchlöschen? Was ist das denn?
Laschen.
Was denn durchlaschen?
Kennst du das nicht?
Nein. Das hast du schon mal gesagt und ich habe mich nachgefragt und ich habe mich so geärgert.
Ja, nein. Also das ist so ein Hamburger Schnack, schon durchgelascht oder schrittfrisch, kann man doch sagen.
Ach so.
Und, nicht? Also,
okay.
Dass man dann
damit
eben
kann man auch unten durchlaschen, wenn man sie vorher ordentlich verarbeitet hat. Aber das ist ja demnächst vorbei. Denn es gibt nämlich so einen Virus, der kommt vom Balkan. Also hat die Balkanroute genommen. Im Bakterium ist es. Will da jetzt. In diesen Zeiten ist man ja korrekt, weil man ja immer gerne
einen
Spezialisten im Nacken hat, der einen da korrigiert. Und das heißt, glaube ich, Päh.
Also Päh.
Päh.
Man kann das auch aussprechen.
Und dieses Päh, das setzt sich auf die Kastanien drauf. Das ist zum ersten Mal 2007 in Deutschland gefunden worden, nämlich in Hamburg.
Ich glaube, wir werden jetzt an die Hörer.
Ich will es dir aber kurz erklären. Und dieses Päh macht die Kastanie kaputt und macht dann quasi die Tür auf für andere Asis, für Pilze und für die Miniermotte. Und die Miniermotte, die ist nämlich das super Arschloch. Die legt da Larven rein und diese Larven fressen die Kastanie auf.
Ich war mal mit einer zusammen.
Mit einer Miniermotte.
Ja, war unangenehm.
Richtig.
Ja.
Und dann Kastanie tot, kannst du nichts mehr machen, kannst du auch wird auch nicht mehr aufgeforstet.
Ja, wir haben das jetzt geklärt, aber wenn es tatsächlich so ist, in Kurzform, dass die Kastanie stirbt und damit der Baum auch, dann fände ich das äußerste Scheiße. Einmal für das Bild der Natur und zum anderen, ich habe ja jetzt, logisch habe ich hier, warte, ich zeige es dir, natürlich habe ich meine, ich habe immer eine Kastanie dabei, die ist schon etwas älter, aber ich liebe das, weil...
Historische Kastanie.
Nein, vor allem diese Kastanie weiß ich genau, wann ich die wo vom Boden hochgehoben habe.
Ja, also, sag mal.
Man bückt, das ist jetzt, was ist heute, mit der Sonnabend letzte Woche im Himmelmoor, kurz vor der Blauen Brücke.
Ja.
So.
Und das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Man kann nur...
Diese Scheißmotte auch.
Ne? Man kann die Motte wegfegen. Immer wegfegen und
weglaschen.
Oder man kann den Baum auf 39 Grad erhitzen, mehrere Tage lang.
Ja, das...
Da kommen wieder Heizpilze ins Spiel.
Ja.
Oder du als Bäumeumarmer.
Ja, aber so lange kann ich dich umarmen.
Vielleicht auch möglich. Also braunes Gold auf jeden Fall. Ich schicke die Kinder mal raus und schicke die mal sammeln irgendwie so. Und dann sind wir schön fein raus in 10 Jahren.
So.
Dann sitzen wir da nämlich.
Ja, ist schön.
230 Kastanienmännchen und lassen es uns gut gehen.
Ich finde das schön.
Braunes Gold. Carlo, du hast Geburtstag nächste Woche.
Ja.
Hast du Wünsche? Also ich habe mich da schon umgeguckt, aber sag mal.
Nein, ich wäre dankbar über Geldgeschenke, damit ich wieder zocken kann.
Hast du Bock, wieder in alte Muster zu fallen?
Ja, herrlich.
Das, finde ich, ist eine richtig gute Idee.
Ja, Geldgeschenke, gib dem alten Mann Geldgeschenke. Ich kann ja auch unter Aufsicht zocken. Hauptsache, ich hätte mal wieder Bock zu zocken. Aber dann müsste einer neben mir stehen.
Und was für ein Spiel spielen wir dann?
Also Blackjack in jedem Fall oder ganz normal Roulette.
Was ist Blackjack? 17 und 4?
Ja, so ist jetzt schwer zu erklären. Blackjack ist ein Todesspiel. Kartenspiel.
17 und 4, oder nicht?
Ja, so kann man sagen, ja genau.
Ja, und was war das andere? Roulette?
Roulette, ja genau.
Gut, Geldgeschenke sind kein
Problem. Alles auf die 41.
Aber damit bist du doch schlecht gefahren bisher.
Kann man sagen, das kann man sagen. Nein, also ganz spießig, überhaupt kein Wunsch. Doch, Wunsch habe ich, kann ohne Ende Winterstrümpfe gebrauchen.
Ja, das ist gut.
Ganz schick. Und zwar vielleicht auch mal, wir hatten, als wir diesen Podcast starteten, hatten wir ja ein Fotoshooting, du weißt es.
Ja.
Mit Riesenmenschen.
Da habe ich dir schon mal Socken geschenkt.
Und diese Socken, das finde ich geil, so in der Richtung. Und die als Kniestrümpfe.
Das waren Leopardensocken.
Ja, aber da war alle Farbschattierungen, die dem Auge wehtun, waren alle drin.
Ja, das ist gut.
Und das war so geil. Die hängen jetzt bei mir.
Das wollte ich jetzt sagen, habe ich nie mehr an dir gesehen, aber wenn die da hängen.
Nein, die leuchten nachts.
Ja. Findet der alte Mann noch den Weg zum Kühlschrank?
Ja, natürlich.
Ja, das ist gut. So. Ich hatte nämlich schon geguckt, weil ich habe festgestellt, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft haben, musikalisch. Wir sind ja beide Harry Styles-Fans.
Oh ja, oh, ist das geil.
Und ich habe mal geguckt, ob wir mal zum Harry Styles-Konzert gehen können. So 2028 oder so.
Frühestens, ja.
Aber ist ausverkauft schon mal. Vielleicht kann man da noch was machen. Gab nicht mal mehr so Merchandise, so eine schöne Tasse oder so, I'm the next Miss Styles oder so, gab es auch nicht. Und wonach ich geguckt habe, aber auch das ist außerhalb meines Preisrahmens. Guck mal, Christoph geht. Tschüss, Christoph.
Ciao, Christoph. Alles Liebe. Tschüss, Alter. Jo, tschüss.
Ein Mundgeruchtester ist auf dem Markt, ist aber, sagen wir mal, im Preisrahmen nicht. Hast du einen?
Nee. Ja, natürlich.
Du hast einen Mundgeruchtester?
Nein, nicht Tester, aber ich habe hier, entschuldige, weil ich doch gerade wieder mit einem Intervalltesten bin oder fressen bin, weißt du, warte.
Ja, aber dass du dir das mal sparen kannst, dass du einfach testen kannst, ist da Mundgeruch da und dann kannst du das, musst du das gar nicht machen immer mit dem Spray.
Mundgeruch-Tester.
Oh, oh, gut, ja gut, dass ich es nicht gekauft habe. Das ist ja in Ordnung soweit. Ja. Hast du eigentlich Geburtstag, an die du dich erinnern kannst?
Natürlich. Es gibt den magischen 40., der jetzt 37 Jahre her ist. Und ich habe mir extra die Mühe gemacht, weil ich ja ein penibler Mensch bin, immer schon gewesen bin, mal einen Mini-Auszug der Gästeliste. 600 Leute, Bierbrunnen.
Natürlich.
Haben wir schon mal erwähnt, Bierbrunnen. Es waren zwei Ministerpräsidenten da, nämlich Uwe Barschel und Franz Josef Strauß.
Was?
Es waren da Rudi Carrell, Frank Elsner, Wim Tölke, Vico Doriani. Es war Bud Spencer da, Terence Hill, zwei der Beach Boys. Es waren da alle Schlagerfriedis, die werden alle. 600 Gäste, die Bundeswehr machte den Service. Und jetzt kommt der Hammer. 98% der Gäste kamen wegen des Chefredakteurs der Bild-Zeitung, Peter Bartels, der nämlich gleichzeitig mit mir seinen 40. feierte. 2% kamen wegen mir. Ich habe mir gar keine Illusionen gemacht.
Ja.
Es war so eine unfassbare Party. Es wurde alles gesponsert, dafür hat der Onkel Peter
aber
gesorgt.
Hast du mit dem zusammen gefeiert? Oder wie?
Natürlich, ja, ja, wir beide, ja genau. Und da gab es ein Riesenschild von dem leider verstorbenen Klaas Ackermann, dem Statthalter von Warner Brothers, Foxy MGM hier in Hamburg, der die großen Stars geholt hat. So wie in so ein Panorama-Ding am Broadway, bestimmt 6-7 Meter breit und 1,50 hoch. Und zwei Typen auf dem Weg nach oben, Bartels und Carlo. Und das war schon geil. Es war ein Riesenfest. Diese Party ist durch nichts zu toppen. Aber wie gesagt, 98,5% wegen Peter. Weil wenn der Chefredakteur der Bild-Zeitung einlädt, dann sagst du nicht nein.
Was hat dir Franz Josef Strauß denn geschenkt?
Ich habe keine Ahnung. Ich war wie frisch geschlupft in dieser Welt. Ich weiß nur, dass er sehr kräftige Händedruck hatte und dass er Enzian getrunken hat. 4 oder 5 Wochen danach kam der große Knall rund um Uwe Barschel.
Ja.
Aber das war mit Geburtstagsständchen, das sind Namen, die dir gar nichts mehr sagen, Vico Doriani.
Natürlich, das letztlich wäre er 100 geworden.
So.
Ich lerne ja auch.
Ach, stimmt,
so viel.
Ja, genau.
Ich lerne doch
Wim
so viel.
Tölke.
Oh, was?
Gottschalk, es waren alle, Thomas fing gerade an, war noch ein No-Name, hat beim Bayerischen Rundfunkradio gemacht. Und das war so großartig. Aber ich möchte bei aller Freude, dass du um Himmels Willen nicht vergisst, dass wir unbedingt heute noch über die schwarze Soldatenfliege
möchtest reden. Du?
Unbedingt.
Machen wir gleich. Aber ich möchte noch mal ganz kurz darauf, gibt es Fotos von dir? Gibt es
doch
Fotos
von dieser Party? Natürlich gibt es Fotos. Und aber die sind komischerweise, jetzt wo du fragst, es gibt so Fragmente mal so und hier so mit Katharina Valente, die gerade mit irgendjemandem auf dem Tisch steht und irgendwie tut, als wenn sie singt, obwohl sie gar nicht mehr singen konnte in dem Zustand. Doch, natürlich gibt es. Katharina Valente hat mich mal während einer schaubuden Außenübertragung in einem Fahrstuhl angebaggert. Katharina ist als...
Ist aber älter als du, ne?
Nein, die war... Also normalerweise bin ich, egal wo, ich bin der Älteste.
Ja.
Aber in diesem Fall war sie der Älteste, also die Älteste. Mhm. Und sie hatte so einen Nylon-Luden-Anzug an, so einen Jogginganzug mit einem tiefen Ausschnitt. Und wir fuhren in einem Fahrstuhl und
cool.
Sie beugte sich ganz nah ran und sagte, hast du denn jetzt noch Zeit?
Aha.
Und da war ich so erstarrt, dass ich ein Nö oder so formulierte, weil da, das konnte ich mir, ich war, also konnte selten Nein sagen, aber da habe ich dann auch gesagt, nee, es geht nicht. Weil der Ruf eilte ihr voraus, Tiger Akbar.
Tiger Akbar? Wirklich?
Ja, die Katze auf dem heißen Blatt. Unfassbar. Und Katharina soll eben auch willensgewillt gewesen sein, eben auch alles, was männlich ist, wegzuarbeiten. Und das ist eine tolle Frau. Ich weiß, sie ist, jetzt müsste sie, glaube ich,
Lebt die noch?
Ich weiß es nicht.
Warte mal, das gucken wir mal kurz nach, ne?
Wir gucken das mal nach.
Ja, aber das ist ja der Wahnsinn. In welchem Zeitrahmen hat das denn stattgefunden? Das
kann ich dir genau sagen. Warte,
jetzt haben wir
1919. Muss Ende der 80er gewesen sein, ja. So.
Geboren 1931 in Paris, da wird sie dann ja Ende 50 gewesen sein. Lebt ja. Aber noch.
Siehst du?
Schuld war nur der Bossa Nova.
Ja, natürlich.
Krass.
Ja, genau.
Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte.
Ja, und da war sie so Ende 40 und im besten Frauenalter.
Nee, Ende 50. Wenn sie 1900, oh. Wenn das Ende der 80er waren, sie war 31 geboren, dann sah sie gut aus und hatte gute Klamotten an.
Donnerwetter, ja.
Bin ich im Nachhinein noch Fan. Carlo, dass du mir das bisher verschwiegen hast. Aber es kommt ja immer, es ist ja Stückwerk. Ja, diese Sendung ist Stückwerk.
Ja, ja, genau. Wir Flickenteppich, man kann es auch Flickenteppich sagen, weil... Ja, ich finde, doch, mein Leben ist irgendwie auch ein Flickenteppich.
Und stimmt. Wenn wir nachher das Best-of irgendwann zusammenschneiden aus dieser Sendung, dann haben wir...
Was machen wir mit der Kohle?
Alle Löcher gestopft.
Ja, ja.
Ja, das ist eine wirklich sehr schöne Geschichte. Und ich habe gedacht, du erzählst mir was im kleinen Kreis, aber...
Nein.
Aber das vor allem, die leben also, ja alle nicht mehr. Also außer Katharina Valente.
Sie können sich auch nicht wehren.
Du wolltest jetzt was von der schwarzen Soldatenfliege
hören. Unbedingt, weil ich habe mich da auch schlau gemacht, weil...
Du auch.
Ja, mich hat das so fasziniert, als du in der Themenvorgabe, du bist ja meine Chefredakteurin, in diesem Fall, bevor wir in den Podcast reinschlittern hier.
Ja.
Und als du mir sagtest, schwarze Soldatenfliege, habe ich gesagt, ich wusste, dass meine geliebte Steffi mehrere Latten vom Zaun gebrochen hat, aber sie wird mir schon erklären, warum sie auf die schwarze Soldatenfliege kommt. Dann habe ich rausgefunden, dass wir von der Hermetia Illuzenz.
Ja, siehst du, das wiederum wusste
pass
ich.
Auf, pass auf, pass auf. Familie der Waffenfliege, nasenförmiger Höcker, schließt beim Stuhlgang die Augen.
Nein, wirklich?
Und das macht sie menschlich.
Das macht sie menschlich und das haben sie in
denn
dieser...
Denn wenn du ganz ehrlich bist und du bist auf dem Klo und es kommt nicht so, wie es sein soll und man drückt intensiv, schließt man die Augen. Wie die schwarze Soldatenfliege. Ich finde, hier können wir alles sagen, was wir wollen.
Die schwarze Soldatenfliege. Du weißt jetzt schon mehr, als
natürlich,
ich ursprünglich herausgefunden habe. Ich wollte das auch mal, nachdem wir gerade so auf dieser Miniermotte rumgehackt haben und ich auch schon gesagt habe, Katzen sind scheiße, wollen wir das Thema Tiere auch noch mal ins rechte Licht rücken. Und zwar gibt es, habe ich letztlich gesehen bei Spiegel TV, die sind ja sonst eigentlich immer nur in Sachen Clankriminalität und Rockerbandenkrieg ganz weit vorne, aber jetzt auch mit der schwarzen Soldatenfliege. Also die ist ein angenehmer Gesellschafter, weil sie Dinge frisst, die wir überlassen.
Ja, auch vom Aussehen her, wie gesagt.
Auch vom Aussehen. Ja, die frisst Müll. Also sie isst alles, das was überbleibt. Und dieser sehr interessante Wissenschaftler, ich will jetzt den Namen auch sagen, weil
wenn Fliege. Erinnerst du an Pastor Fliege? Fällt mir gerade ein.
Ja, da hat die Oma von der Freundin von mir immer gesagt, sie guckt jetzt der Biene.
Das alle, das. Das Allergrößte war, als Eva Herrmann mir erzählte, sie hatte mit Jürgen Fliege ein Date, eine Fernsehaufzeichnung, und Jürgen Fliege ist zu ihr in die Garderobe gekommen und hat gesagt, Frau Herrmann, ich bin Jürgen, wollen wir zusammen schlafen, dann können wir besser reden.
Nein.
Und ich glaube, Jürgen Fliege muss, was Sex angeht, so sein, was weg muss, ist weg. Wir bringen schnell hinter uns, dann haben wir eine Ebene. Der ist reingekommen und das war noch die Zeit, wo man mit Eva...
Also das ist ja von beiden Seiten irgendwie interessant, sagen wir mal.
Ist es ja wahnsinnig.
Ja. Aber ich habe, der Fliegebiene, der hatte immer so ein Karma wie Rolf Zukowski, aber das war schon klar, dass da einiges...
Ja, aber nichts gegen Rolf, ne? Also,
nee, eben, aber der wirkte so nett und so unbescholten wie Rolf Zukowski.
Ach so, ja, genau, wie Rolf tatsächlich ist.
Aber in Wirklichkeit war da eine Menge hintenrum. Macht der nicht auch sowieso so einen komischen Verschwörungskokolos?
Ja, der ist irgendwie...
Der ist irgendwo stecken geblieben, ne?
Aber guck mal, nun kommen wir über die nasenhöckerige Stubenfliege zu Jürgen Fliege. Wollten wir gar nicht.
Nee, es ist ja die schwarze Soldatenfliege. Pass auf.
Ach so, ja, meine ich. Ja.
Die schwarze Soldatenfliege, die wird gezüchtet, weil die alles wegfrisst, was wir nicht mehr brauchen.
Jauche, Scheiße, 18 Millionen Tonnen Speisereste. Da könnte man 1-2 Millionen Tonnen Protein draus machen.
So.
2 Millionen
Jauche, Scheiße, Speisereste, ja. Das frisst die schwarze Soldatenfliege.
Mahlzeit.
Die kann man benutzen als, also was sie dann überlässt, als Treibstoff, als Futtermittel oder so wie der junge Wissenschaftler das macht?
Ja, nussig, so, ja, also ich würde jedem Erdnuss oder Kartoffelchip vorziehen.
Den würde ich adoptieren, den Mann.
Du wolltest das wissen. Ich finde sie jetzt im Nachhinein auch nicht so stark. Es ist übrigens so, die hat keine Zukunft, weil die natürlich als Tier unter gewisse Regelungen, europäische Regelungen fällt und die muss gehalten werden wie ein Schwein. Und das ist natürlich bei 2 Millionen scheißefressender Soldatenfliegenmaden relativ schwierig, die dann einzeln zu bestallen.
Ich erinnere nochmals, dass sie eben beim Kotlassen die Augen schließt, was sie für mich.
Ja, ich finde auch, das ist eigentlich der schönste Funfact, den Spiegel TV wieder rausgelassen hat.
Unfassbar.
Vielleicht kommen wir jetzt aus dem Tierreich nochmal ganz kurz zurück auf das Thema, das wir aufgegriffen haben, bevor hier das Mikro anging. Gibt ja noch mal ein paar Stichwörter. Beherbergungsverbot, Männer ohne Schlafanzug, ausgesperrt. Und jetzt du.
Ja, Knut Kiesewetter und ich waren in einem Hotel in, nicht in Hamburg, ich glaube irgendwo.
Ich habe doch gerade gesagt, in Travemünde. Es ging doch um das Maritim in Travemünde.
Stimmt, genau.
Darüber haben wir uns gerade unterhalten.
Wie kamen wir auf das Thema?
Ist egal. Achso, egal, kam von mir.
So, genau. Und daraufhin habe ich erzählt, dass ich mal in einem Hotel mit Knut Kiesewetter zusammen nackt auf dem Flur stand, mit zwei nebeneinander liegenden Zimmern. Und die Türen fielen zu und wir gingen dann unbekleidet zum Fahrstuhl, hatten die innere Wärme, uns war eigentlich der Rest der Welt egal, und sind dann runtergefahren, im Fahrstuhl, bester Laune, furchtbar gelacht. Und das war ein ganz langer Weg vom Hotel bis zur Rezeption und da stand ein älterer Herr, der uns genau in die Augen guckte. Ich merkte nicht, auch nicht, dass seine Augen wanderten vielleicht. Vielleicht war es ein Spanner. Nein, der sagte, kann ich den Herren helfen? Und dann hat, glaube ich, Knut gesagt, weil ich nur lachen musste oder geschrien habe, Sie sehen, wir sind derangiert. Wir müssten zurück ins Zimmer. Und da hat er gesagt, das ist unbedingt erforderlich. Und hat uns dann nackt zurückbegleitet und dann das Zimmer aufgeschlossen.
Ich füge immer noch ein bisschen die Fakten zusammen. Also die Frage ist ja für mich auch, also warum trinkt man nackt Getränke zum Beispiel? Also
wahrscheinlich waren wir auf dem Weg ins Bett.
Und dann wäre meine nächste, Frage. Warum schläft man denn nackt? Das ist,
ich schlief zu einem Zeitpunkt nackt, wo man es sich noch leisten konnte. Falls mal nachts um 4 gegen die Tür gepocht werden sollte, konnte man sich leisten, nackt zu öffnen.
Ja. Guck mal, und das habe ich nie in Erwägung gezogen, aber vielleicht starte ich damit jetzt einfach mal.
Jetzt habe ich 4 Pyjama übereinander und Schlafsocken an und das hat sich geändert.
Ohne Maske auf.
Ja, ohne Maske. Das hat sich völlig geändert und muss mich entschuldigen, wie ich aussehe. Das ist, ja.
Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber nichtsdestotrotz, dieser Ausflug hat sich natürlich für mich sehr gelohnt, weil ich einfach sehr viel lerne.
Du hast jetzt halt Bilder im Kopf.
Die machen wir gleich wieder weg. Ich wollte dir noch erzählen, dass Mehmet Scholl tatsächlich mal Vize-Jugendmeister im Sportkegeln war. Mhm. Das finde ich cool. Ja. Ich wusste auch gar nicht, dass der erste FC Bayern München auch eine Sportkegelabteilung hat.
Das wusste ich auch nicht.
Und das wäre was für dich. Ich dachte, ich hätte dich mal bei der Weihnachtsfeier kegeln sehen. Und ich muss sagen, Du bist ja da doch ein athletischer Typ.
Hast du denn mal mein Gesicht gesehen? Mit diesem Hass, wenn ich die Kugel
hatte. Ist das so?
Ja, die ich ja fast zerquetsche, meine Pranke.
Ja.
Und dann immer von 9 Kegeln 2 getroffen.
Ach so, das habe ich, das Ergebnis habe ich nicht gesehen. Du wurdest gefeiert, wie als hättest du einen Strike. Strike sagt man da nicht, nach dem nächsten irgendwie reingeballert. Es ist einfach dein Karma. Kegelkarma.
Natürlich
einfach. Guck mal, das fällt ja dieses Jahr alles aus. Weihnachtsfeiern machen wir ja gar nicht. Das ist doch schön. 30 Jahre WM 1990. Wir bleiben nochmal beim Thema Fußball. Ich habe dir das Foto gezeigt. Denn unser Lothar Matthäus hat die Fußballmannschaft, die WM-Gewinnermannschaft von 1990, in die Toskana eingeladen oder, wie Icke Hässler in seinem Instagram-Posting schrieb, auf geht's nach Toskana.
So groß.
Ich habe so an dieser Stelle mein Herz an ihn verloren. Und es gab Fotos von diesem Treffen, das waren, glaube ich, 22 Leute.
Also von allen, muss ich sagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns einen rein rauspicken. Kalle Riedle.
Nicht wir haben uns geeinigt, die Welt hat sich geeinigt.
Ja, Kalle sieht aus, also hat viel vom Alien, aber im Prinzip erinnert er mich an einen Zwölfender in der Brunft, der umsonst rührt, weil es geht keiner ran an ihn. Kalle ist entstellt, aber...
Wie ist er entstellt? Ist wunderschön.
Ich finde Kalle furchtbar aussehend. Ich finde Kalle grauenvoll.
Alle sehen aus wie alte Männer, nur Kalle Riedle.
Nein, Kalle sieht grauenvoll
wahnsinnig
aus.
Gut aus.
Ich finde alle anderen geil, bloß Kalle finde ich furchtbar.
Ja, das ist aber eine interessante Perspektive. Ja, alle anderen haben graue Haare und Bäuche. Und Kalle Riedle sieht aus wie.
Scheiß Maskenpflicht.
Wie Pirlo.
Ja, wahrscheinlich. Nimm die alte weg, bitte. Nein, meine Brille ist wahrscheinlich ständig beschlossen. Der sieht doch grauenvoll aus, Kalle.
Sag mal, das zeige ich dir jetzt.
Nein, ich will sie wieder. Ich muss gar nicht sehen.
Das ist der schwarzhaarige Gutaussehende in der letzten Reihe.
Furchtbares Bild. Ein furchtbares Bild.
Das wird uns an dieser Stelle nochmal
entzweit.
Bitte guckt es euch an, das Bild. Das gibt es überall im Internet. Ist ein wunderschöner Mensch.
Zwölfender.
Übrigens, Kalle Riedler war mal Metzger.
Siehst du, da geht's schon los.
Ja, 30 Jahre WM 1990, 30 Jahre Mauerfall ist schon 31 Jahre her, aber 30 Jahre Deutsche Einheit. Ich habe diese Netflix-Doku über die Rohwedder-Ermordung gesehen. Du erinnerst dich da wahrscheinlich noch live dran, ich überhaupt nicht. Ich fand die Doku so mittel, aber festgestellt, damals waren dieselben Klamotten angesagt wie heute, 1:1. Aber damals waren sogar die Politiker so angezogen wie die Schanzen- und Berlin-Mitte-Leute heute. Das kommt vielleicht noch.
Oh ja.
Du hast wahrscheinlich nicht gesehen, du bist wahrscheinlich noch auf zwischen Tüll und Tränen. Wie geht's da weiter?
Es ist jedes Mal eine neue Geschichte.
Also, ach so.
Ja, es sind immer die Hin- und Herschalten zwischen 3 oder 4 Salons, in denen die Mädels reinfallen mit dem ganzen Corona an Mitfans und wird immer geweint und werden Taschentücher. Und mein Liebling ist, wie gesagt, ich kann ja kein Sächsisch.
Uwe
aus Leipzig und Uwe ist so grandios und Uwe tritt immer auf im Smoking mit entweder weißer oder schwarzer Fliege. Weißen oder schwarzen Hemd und Uwe flirtet dann mit den Bräuten, dass die tatsächlich niederknien und an der Wahl ihres Zukünftigen zweifeln. Und wie gesagt, ich ziehe dann meine Pumps an und fühle mich da also gut behütet.
Es hagelt ja heute TV-Tipps. Rohwedder war insofern interessant, als dass mir nochmal bewusst wurde, mit welcher Arroganz die westdeutschen Politiker damals diese DDR sich unter Nagel gerissen haben. Also sie haben sich niemals überlegt, ist das richtig, was ich jetzt mache, sondern das war richtig.
Wenn du ehrlich bist, dann waren es auch wir Wessis. Ich werde nie vergessen, das habe ich in der Schaubude erzählt, als die Grenzen auf waren und es war in Zachentin und es gab eine Zusammenkunft zwischen Jugendlichen, die ich moderiert habe, und zwei etwas ältere Jugendliche haben sich mit einem 50-Mark-Schein eine Zigarette angezündet.
Was denn jetzt? Die aus Zarentin oder?
Die Wessis.
Die Wessis?
Ja.
Asozial.
Wir Wessis waren immer die Besseren. Und das hat sich, nicht nur die Politiker, wir haben uns immer eingebildet, dass wir besser sind. Bis heute ist es so, muss ich leider sagen, dass wir Westdeutschen sehr, sehr oft den Ton versauen im Umgang mit Ostdeutschen. Und das macht mich so wahnsinnig, weil wir sind nicht besser, verdammt nochmal. Wir haben einen anderen Lebensstil. Wir haben Gott sei Dank nicht all das Elend über Jahrzehnte miterleben müssen. Aber da gebe ich nicht nur den Politikern die Schuld.
Ja, nichtsdestotrotz, aber mit welcher...
Ja, natürlich.
Also niemals überlegend könnte man das auch anders lösen, sondern unser Wirtschafts- und unser Sozialsystem ist das Richtige. Und ihr kommt jetzt alle und da müsst ihr halt mal die Arschbacken zusammenknüpfen. So. Dann habt ihr mal 20 Jahre keinen Job und dann guckt ihr mal, wo ihr bleibt. Wir machen das schon. Und das war... Insofern war diese Rohwerder-Doku für mich nochmal Augen öffnen, weil damals war ich noch sehr klein und habe das noch nicht so richtig durchgeholt. Und das erklärt, glaube ich, auch viel mehr diese Kultur, diese linke Kultur in Berlin, gerade mit diesen besetzten Häusern aufflammt. Also die ist ja gewachsen, das hat ja Tradition. Insofern hat mich diese Rohwerder-Doku doch nochmal mitgenommen. Wir wollen doch über ein anderes Thema, ich weiß gar nicht, ob ich drüber reden will, aber es nimmt mittlerweile, hat es Folge...
Guck mal hier, finde ich gerade... Versteht er?
Guten Morgen, Mausbär. Bohne bei mir, ich gegen 12, wieder hier.
Und mehr.
Wer ist denn Bohne?
Bohne ist unser Kater, eine Katze.
Ja.
Ich merke, in deinem Gesicht tut sich eine Veränderung auf. Eine für mich jetzt nicht mehr überraschende.
Ich finde das schön, dass du Mausbär genannt wirst.
Ja, Mausbär ist doch mein kleiner Mann.
Aber es ist schon von deiner Frau.
Ja, genau, weil ich habe schriftliche Notizen, sonst kann ich dir nicht folgen. Du bist jetzt bei welchem Thema?
Wendler. Wir machen es kurz und schmerzlos.
Aber
guck mal, ich wusste.
Das ist so unfassbar, was da abgeht. Das ist ja menschliche Dramen. Dagegen ist ja die griechische Tragödie. Das ist für mich, da schießt der Mann sich in 120 Sekunden von der Erde weg. Der ist tot, der Wendler. Ich fand ihn immer so oberscheiße und so unsympathisch, aber der hat doch sein Ding gemacht und Millionen waren in Aussicht gestellt und dieses Arschloch tut sich jetzt bei Herrn, wie heißt er?
Avocadolf.
Avocadolf.
Ist das in der Clique von Avocadolf?
Ist das nicht unfassbar? Das ist eine unfassbar, das müsste Spiegel, Stern, alle kritischen Medien müssten da Seiten, das ist ein Drama.
Naja, also guck mal. So, wenn du wieder Luft geholt hast, wir müssen ja mal ehrlich sein, wir haben ja niemals erwartet, dass sich der Wendler zu irgendeinem Thema fundiert, kritisch äußert. Nein. Also vielleicht zu den Bierpreisen auf Mallorca. Das ist nochmal Punkt 1. Ne? Also man verfolgt das Leben des Wendlers ja nicht, weil der so viele gute Ideen hat, sondern eigentlich immer schon so mit so einer Art Katastrophentourismus, weil man nicht weggucken kann.
Kannst du bitte das mal eben vorlesen? Prima Vista.
Hallo Herr Wendler, Sie kennen mich zwar nicht, aber ich möchte Ihnen sagen, dass ich im Rollstuhl sitze und aufgestanden bin, um Ihre Musik auszumachen.
Ist das geil?
Ja, ich verstehe. Zum einen ist es ja so, dass Michael Wendler ja so viele Schulden hat und das Finanzamt Dienstlaken ihm ja schon auf den Füßen steht, dass es vielleicht auch gar nicht falsch ist. Also da muss er noch sehr viele Werbeverträge mit Kaufland durchziehen, damit er das Loch stopfen kann. Und auf der anderen Seite wird es ihn natürlich in einem gewissen Kreis, wo wir uns jetzt nicht unbedingt Popularität erhoffen, ein neues Standing geben. Also.
Ja, also ich glaube, dass lass mich etwas sagen zu dem von dir gleich der näher erörterten unbedingt Aluhit-Bingo. Es gibt eine Nahaufnahme, irgendwo habe ich die gesehen, ich weiß nicht, beim Zappen von Avocadolf Hildmann, der aussieht, Steffi, wie, ich habe mir das mal so ein bisschen aufgeschrieben, wie ein Wüstenkämpfer mit Augen, die zwei brennende Lunten sind. Der Mann ist ein Thesenteufel. Der Mann ist brandgefährlich. Wie sich immer mehr um diesen ehemals so sehr erfolgreichen Koch scharen können, ist mir unbegreiflich. Aber dass Michael Wendler jetzt eben bei seinem tiefen Fall ganz offensichtlich sich so solchen Kreaturen anschließt, da tut er mir fast schon ein bisschen leid. Als wenn er gehirnmanipuliert ist. Dass die Laura, die sich ständig räkelnde, noch zu ihm hält, 21/22, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, nämlich jetzt gerade, ist sie vielleicht schon weg, weil das ist eine Frage von Tagen für mich.
Ja.
Dass sie sagt, Arschlecken, mit dem kann ich überhaupt kein Geld mehr verdienen und der ist für mich, weil nur allein das Poppen kann es nicht sein, also hallo.
Man kann davon aber ausgehen, dass RTL den Wendler sowieso nicht mehr lange ertragen
hätte.
Die müssen, also erstens haben die keinen Bock auf so eine Scheiße und zweitens müssen die auch schon den Pocher ertragen. Das irgendwo ist auch mal, ne, ist auch mal Schicht im Schacht. Aber du hast es gerade schon erwähnt, Aluhut-Bingo.
Ja, was ist denn das?
Im Netz ist, ja, geht es jetzt ab. Also Attila Hildmann hat ja gesagt, er hat, also bei, in seiner Telegram-Gruppe, er hat Kontakt zu sehr vielen Prominenten und 10 davon würden sich in den nächsten Wochen auf seine Seite schlagen offiziell. Also da wird jetzt spekuliert, wer könnte das denn sein? Wer wird der nächste Corona-Leugner? Und ganz oben ist Mario Barth im Moment, der wird ganz heiß gehandelt in den Internetwettbüros. Dann so Leute wie Flair und so Rapper. Und wer auch immer noch eine Rolle spielt, Carlo, da möchte ich mal ein paar Wochen zurückgreifen, Nena.
Nee.
Nena ist da auch
Gabriele.
Hoch im Kurs. Ist da hoch im Kurs. Und wer hat es zuerst gesagt? Na gut, es ist noch nicht so weit. Aber dieses Aluhut-Bingo haben wir ja schon vor Wochen gespielt.
Ja, das stimmt.
Wir haben doch schon
Vor vier Wochen
ja, genau. Überlegt, wer der Nächste sein
Insofern,
wird. Damals habe ich Nena gesagt.
Wo
das
wir
Spiel
sind,
ist noch nicht gespielt.
Wo wir sind, ist vorne.
Absolut. Hast du noch einen neuen, den du in den Topf schmeißen würdest? Nee, ne? Hast du
nein.
nicht?
Nein, das trifft mich auch überraschend und ist zu überraschend. Weil es ist auch so, die Konsequenz ist doch auch so furchtbar. Wenn du tatsächlich öffentlich dich in die Reihen der Verschwörungstheoretiker einreißt, dann bist du tot. Das ist ja wie Dschungelcamp.
Das habe ich auch gedacht. Es ist
das,
wie Dschungelcamp.
Ja, das ist,
zieht Attila Hildmann durch die Gegend und
du bist dann gestempelt.
Ja. Willst du ins Camp ziehen?
Du bist gestempelt, ja genau. Und denk bitte an dieses Bild, die Augen von diesem widerlich mild, man sind zwei glühende Lunden, der ist so ein fanatischer Kämpfer, der wird auch schießen.
Ja, bei Carlo
der wird auch morden.
Avocadolf, bei Carlo musst du nicht anfragen.
Nein.
Also können wir ja vielleicht direkt mal im Vorfeld bekommt, sagen.
So ein Tritt in den Arsch, also das geht gar nicht.
Gut. Eine Sache, wir hatten uns doch auch kürzlich so liebevoll um die Wendler-Mutter gekümmert.
Ja.
Die ist ja auch so gekniffen.
Ja,
weißt du, die wohnt ja in Dienstlaken, glaube ich auch,
ja,
oder so.
Ja, ja.
In dem Haus ihres Sohnes.
Ja,
das wird jetzt gepfändet.
Ja, und sie hat aber immer noch Verständnis, ne? Also ist ihr Kind.
Du weißt nicht, klingt nicht mehr so.
Nee?
Also ich weiß nicht, woher er auf einmal diese Infos hat und auf einmal so abgedreht ist und völlig von der Rolle. Ich glaube nicht, dass er hier nochmal Fuß fassen wird.
Ja, ich würde mal sagen, das ist eine klare Analyse. Ne?
Die ist mit ihm durch.
Die ist mit ihm durch und sitzt da jetzt immer noch auf ihrem Balkon in Dienstlaken und trinkt ja immer Sündern brillant mit der Ex-Schwiegermutter von Wendler.
Ja. Und diese Idylle ist schwerst gefährdet. Ja, wenn das Haus gefährdet wird, dann gefändet wird, dann ist sie doch, wie nehmen wir es gerade so weg.
Ja, dann ist sie weg. Dann muss sie versuchen in Dienstlaken.
Was hast du alles?
Ich war übrigens schon mal in Dienstlaken. Ja. Natürlich, wie ich ja alle großen Metropolen schon besucht habe.
Ja, ich bitte dich. Ich habe da eine Menge gelernt.
Münster, Dessau, Dienstlaken.
Du hast mir geografisch die Welt
Das ist die Route des Erfolgs.
Und was war... Nimm sie weg, lieber Gott, aber es ist schön, dass sie hier ist.
Wir warten ja heute noch so ein bisschen auf die historische Ministerpräsidentenkonferenz. Also wenn ihr das hört, dann ist es ja schon vorbei. Angela Merkel hat alle Ministerpräsidenten persönlich zusammengetrommelt und wir warten darauf, was sie jetzt beschließen. Hast du schon einen Tipp?
Also ich bin einer, der deshalb das Leben liebt, weil er eigentlich allem die Fröhlichkeit abbringen kann. Mhm. Und da ist für mich Schluss mit lustig.
Was denkst du denn jetzt?
Ich denke daran, dass wir langsam alle in Lebensgefahr kommen. Ich nehme diese Geschichte so unfassbar ernst und habe tatsächlich das Fitzelchen von Angst, wenn ich in die Zukunft denke. Das ist mein Beitrag.
Und was wünschst du dir, was die da heute beschließen?
Ich habe keine Ahnung. Erstmal einheitliche, bundeseinheitliche, greifende, für uns alle geltende Vorschriften. Dann unbedingte Maskenfrist, Pflicht und vielleicht sogar auch auf der Straße die Maske. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal ein Bitter für die Maske bin. Ich weiß nicht, Steffi. Natürlich das sofortige Aufhören der Partys. Und jetzt werde ich ein bisschen militärisch straff. Knast für die Partyleute. Knast.
Also ich glaube, die werden heute eine neue Testroutine beschließen. Dann werden die wahrscheinlich das Beherbergungsverbot kippen.
Müssen wir.
Ja, weil das ist auch scheiße. Ich habe Freunde, die wohnen in Köln, die wollten eigentlich nach Holland fahren. In Holland, da können sie tatsächlich noch nach Seeland, weil das die einzige...
Aber nicht wieder zurück.
Richtig. Aber innerhalb Deutschlands können sie nirgendwo mehr hinfahren. Das ist ungünstig, sag ich mal so.
Siehst
und
außerdem
kennen die dann irgendwie bei Freunden in sowieso und dann ist ja noch beschissener.
Also ich gebe ehrlich zu, dass ich ein Fitzelchen meiner Coolness verloren habe.
Ja, ja, ich weiß.
Weil es wird immer, immer, immer dramatischer.
Du hast natürlich recht.
Allerdings, und Herr Braun, der Kanzleramtsminister, wenn der schon von einer äußersten Dramatik redet, hallo, was brauche ich noch mehr?
Weißt
noch
du, dass Helge Braun nur 2 Jahre älter ist als ich?
Ja, der sieht verdammt aus.
Ja, der sieht verdammt, also.
Also ne? Ich, der hier bald 80 werde, das ist unfassbar, ne?
Ja.
Was für ein geiler Typ ich
bin. Und was du für ein geiler Typ bist, ne? Und Helge Braun. Ne?
Ja. Auch diese Faltencreme, die greift ja jeden Morgen aufs Neue bei mir.
Ja, ich gebe dir recht und ich finde, dass ich gerade so eine Angst, also wirklich eine Angst ja. breit macht und das ist ein großes Problem. Was daran aber falsch ist, finde ich, sind diese Gefährderansprachen, die so ein Söder immer hält. Weil was erreicht man damit? Man erreicht damit eine Spaltung der Gesellschaft. Das heißt, die einen zeigen auf die anderen.
Ich nicke.
Man denunziert seinen Nachbarn.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Falscheste, was wir gerade machen.
Ja.
Können. Und
ja.
deshalb soll der Söder bitte jetzt mal die Schnauze halten,
ja.
weil seine Sympathiewerte aus dem März und aus dem April sinken nämlich gerade in Richtung, ich weiß nicht, wie heißt es, das Niveau einer knienden Ameise. Also die Frage ist, was macht man? Wie kontrolliert man das? In manchen Gegenden gibt es dann irgendwie schon so Securities, die dann gucken, dass die Leute ihre Maske tragen. Also und man kennt ja so Security-Unternehmen, das sind ja nicht die sympathischsten und schlauesten Menschen, die da irgendwie versuchen zu vermitteln, finde ich schon schwierig. Wir beide könnten sowas vielleicht aufmachen.
Das ich stell mir vor. Ganz,
Captain Covid.
Ja. Nein, wir tappen uns jedes Mal wieder und wir können auch nicht anders, weil wir eben aktuell Gestalter sind und aktuell gestalteter Podcast sind. Wir müssen über Carola reden, aber es ist für mich ein solches wirklich runterziehendes Thema, dass wir hier von einer Weltseuche reden müssen. Nichts anderes ist es. Ich fand die Theorie eines belgischen Professors letzte Woche, glaube ich, irgendwo publik gemacht, so interessant. Rein theoretisch, der sagt, wir kriegen Corona weg von dieser Welt. 4 Wochen lang bleibt die Welt zu Hause.
Ja. Das
kannst, Wahnsinn, ne?
Ja,
geht natürlich nicht.
Das aber kannst du vielleicht hier machen, aber in Indien wird schon schwierig.
Auch in Indien nicht, ja. Auch hier nicht, hallo? Da darf keine LKW fahren, keine Bahn, nichts. Da muss alles ruhen, dann ist es weg. Geht gar nicht. Aber allein die Tatsache ist so faszinierend. 4 Wochen ist doch keine große Zeitspanne. Dass sich nichts bewegt. Alle zu Hause bleiben, alle. Das, auch auf der Straße, keine Bewegung mehr. Dann ist es weg. Ja, geht nicht. Aber es ist schon wahnsinnig, ja. Lass uns fröhlich weitermachen.
Ich habe ja eine Sache aber noch zu dem Thema
kurz,
Carola,
bitte.
Muss ich noch kurz. Die ja. Hamster.
Jetzt fürs Fröhliche, erzähl.
Wusstest du, dass Hamster ja die Testtiere sind, die.
Ja.
Wusstest du?
Ja, das wusste ich, ja genau.
Dass die
ja,
quasi ja. die dass man die Übertragungswege dieses Virus an Hamstern nachweist.
Ja, es ist auch nicht so ganz unumstritten, glaube ich, ne?
Wieso? Also,
ja, weil allein wegen der Hamsterkäufe.
Sorry.
Ja, lass mich einmal ganz kurz.
Ich dachte eigentlich, das wäre so eine schöne. Also, man testet daran im Moment die Übertragungswege, man braucht immer so Pärchen und man braucht halt viele Hamster. Und ich dachte, das wäre auch so eine schöne Ausrede für Eltern, die dann sagen, so Jeremy Pascal, also die so genervt sind vom Tier irgendwie so.
Ja,
dein Hamster muss weg, der braucht der Drosten
so,
jetzt.
So, siehst du, ja genau, Hamsterkäufe Ende durch. Lass uns über das Bernsteinzimmer reden. Ich finde das schön.
Ja, habe ich gar keine Ahnung vom Bernsteinzimmer. Also wir wollen nämlich ein paar gute News nochmal. Wir wollen mit ein paar guten News abschließen.
Ja.
Zum einen, heute, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, öffnen die Kneipen am Ballermann wieder. Ich weiß nicht, wer da drin ist, aber nur so. Und das Bernsteinzimmer ist wieder aufgetaucht. Also
ja, das
beziehungsweise in Teilen. Also man vermutet jetzt, man wüsste, wo es sein könnte.
Ja.
Und das ist ja etwas aus deiner Zeit, nehme ich an.
Ja. Ich weiß als Quickborner mehr.
Über das Bernsteinzimmer?
Natürlich.
Hast du denn entscheidet?
Einer internationalen Schweigepflicht. Nein, Bernsteinzimmer ist für mich so, vielleicht mal ein kurzer Ausflug in die Geschichte.
Total gerne.
Nicht? Und zwar aus meinem Mund ist es ja durchaus glaubhaft. Bei dem Intellekt, der jetzt ballert, Bernsteinzimmer ist ja am Auftrag des ersten Preußenkönigs Friedrichs I., furchtbarer Mann, von Andreas Schlüter kreiert worden. Und zwar ein Raum, wo die Wände und die Möbel aus purem Bernstein gerubbelt wurden. Im Berliner Stadtschloss. Und Dann wurde dieses ganze Zimmer an den Zaren, Peter den Großen, auch im Fulbrunner geschenkt. Dann ging es durch die Geschichte durch, wie immer wieder neue Besitzer. Ich mach's mal kurz. Und dann, seit 1945, ist dieses Zimmer verschollen. Es war plötzlich weg. In den Wirren der Nachkriegszeit war es weg. Und jetzt plötzlich mutmaßt man, man hätte es gefunden.
In der Ostsee.
Ich kann dazu mehr sagen, aber ich darf es nicht.
Okay, dann will ich dich nicht in Schwierigkeiten
Nein,
bringen.
In den nächsten Wochen, Monaten hört weiter diesen Podcast mit Steffi Banowski und gerade von Dietemann. Denn wir sind nicht nur Gestalter, wir sind auch Aufklärer. Jetzt spricht der männliche Teil. Ich weiß über die Zukunft des Bernsteinzimmers mehr, als mir lieb ist.
Carlo, dass du weißt, wo das Bernsteinzimmer ist, weißt du auch, wo meine Brille ist, weil die habe ich heute Morgen nicht gefunden.
Wo ist das Klo hier? Ja.
Wenn alles richtig scheiße läuft und dann sagt jemand, komm, wir sagen einfach, wir haben das Bernsteinzimmer gefunden, damit die Stimmung wieder steigt. Das war so ein bisschen mein Impuls,
ja.
Dass ich dachte, ach so,
ja,
guck mal.
Ja, man hat das ja auch, aber wie gesagt, ich habe da ja nun, wie gesagt, Schweigepflicht, die halte ich auch durch.
Ich bin fertig, Carlo. Ich habe für heute nichts mehr zu erzählen.
Ja. Ja, du hast mir bitte noch ein paar Gedanken in Aussicht gestellt, abgerungen, weil du brauchst diesen schlauen Kopf von mir. Was denn in mir vorgeht, wenn jetzt die Karstädter und die Kaufhäuser dich machen?
Das ist aber wieder so traurig. Ich wollte dich nicht wieder runterreißen.
Nein, also, nein, ganz im Gegenteil.
Diese Woche
was ich in Umkleidekabinen bei Karstädter erlebt habe, das waren Begegnungen der dritten Art. Ich habe mehrere wirklich unfassbare Szenen erleben dürfen in Umkleidekabinen. Ich wollte es nur als so Brocken hingeschmissen. Und das tut mir deshalb leid, weil wenn du ein fast amoröses Abenteuer hast in einer sehr stark frequentierten...
Sex in der Karstadt-Umkleide? Carlo, das kann echt nicht sein. Also wirklich.
Ich kaufte mir eine karierte lange Hose und hatte schwarz-weiße Schuhe dazu an. Und beim Kauf dieser...
Und da hat die Frau gesagt, sie müssen die Hose wieder ausziehen, die passen nicht zu den Schuhen.
Nein, plötzlich war dann, ich war nicht alleine in der Kabine, aber das ist eine Geschichte. Lass uns einfach...
Und ich dachte, du erzählst mir jetzt noch ein bisschen was über Le Buffet und sowas.
Nein. Krass. Nein, ich bin immer noch in Gedanken bei dieser Dramatik des Bernsteinzimmers, aber wie gesagt...
Aber dann bricht dir ja richtig das Herz, wenn jetzt die Karstädte und
ich bin
Kaufhöfe
ich bin fertig.
Schließen.
Es tut mir wahnsinnig weh, weil das sind so Kaufhäuser gewesen, das meine ich ganz im Ernst, die zeitlos waren. Bei Karstadt und im Kaufhof ist die Zeit stehen geblieben.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, aber trotzdem, man hätte doch diese Zeitlose auch zeitlos weiterführen können.
Meine Theorie zu der Sache ist folgendes. Eigentlich sind Kaufhäuser, wären das die Innenstadt-Shops der Zukunft gewesen.
Ja.
Die Leute haben keine Zeit mehr, also gehen sie dahin, wo sie alles auf einmal bekommen. Aber es hakte, glaube ich, meines Gefühls nach, unter anderem am Personal und an der Führung, dass die alle noch so gearbeitet haben wie in den 80ern, wo es nichts anderes gab als Karstadt, Kaufhof, Woolworth. Und denen alles immer, ich bin noch nie nett beraten worden.
Kannst du
nochmal
eben Woolworth sagen?
Woolworth.
Oh, das ist doch
das. Ich kann das gar nicht so richtig gut sagen.
Woolworth.
Wie sagt man es denn sonst? Woolworth hat man bei mir zu Hause früher gesagt.
Da liegt so
aber
viel
da haben
drin.
Auch Ketchup gesagt und ja. Donald Duck.
Ja. Ja, Ketchup Woolworth.
Ketchup von Woolworth.
Wollen wir uns einfach mit Woolworth verabschieden jetzt?
Ja,
oder?
Weil du nicht meine kritische Berichterstattung zu dem
ja,
Thema
nein,
hören willst.
Du wirst
sondern
mich
immer nur an deinen sexuellen
ja,
Erinnerungen sich, klebst. Aus der Karstadt-Umkleide.
Ja, die sich durch mein gesamtes Leben ziehen. Und da kann ich mich auch im gesetzten Alter immer wieder hochziehen, verstehst du?
Ja, verstehe.
Ja, dann bitte vermuckel dich mal in den Vorhang einer Umkleidekabine und fällst sozusagen mit der Kabine in das Kaufgeschehen rein. Wollen wir jetzt Tschüss sagen?
Jetzt würde ich sehr gerne, sehr schnell Tschüss sagen.
Ich mach jetzt Schluss.
Ja, tschüss, Carlo.
Ciao, Bella.